The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 12. November. Über die Rede des Bundespräsidenten wird in diesen Tagen viel gesprochen. Ich meine nicht die von Frank-Walter Steinmeier anlässlich des 9. November, sondern die von Roman Herzog aus dem Jahr 1997, die als Rückrede in die Geschichte eingegangen ist. Obwohl sie fast 30 Jahre zurückliegt, ist ihr Inhalt hochaktuell. Herzog hat damals über den Reformstau in Deutschland gesprochen, eine mentale Erstarrung der Gesellschaft konstatiert. Und das Allensbach-Institut hat vor kurzem eine Umfrage zu einzelnen Passagen der Herzog-Rede gemacht. Zum Beispiel zu dieser Passage.
Wir streiten uns um die unwichtigen Dinge, um den Wichtigen nicht ins Auge sehen zu müssen.
62% der Befragten stimmten dieser Aussage zu. Oder
unser Land befindet sich aber in einer Lage, in der wir es uns nicht mehr leisten können, immer nur den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen.
Zustimmung 61%.
Wir müssen endlich die Reformhausaufgaben machen, über die wir schon so lange reden.
Zustimmung 73%. Nun hat es ja seit der Herzog-Rede Reformen gegeben. In den Gerhard Schröder-Jahren eine große Arbeitsmarktreform. Und bei der Rente führte die Schröder-Regierung den Nachhaltigkeitsfaktor ein und die erste große Koalition von Angela Merkel führte die Rente mit 67 ein. Nur in den Folgejahren ist das verwässert, zum Teil ganz abgeräumt worden. Die Rente mit 63 wurde eingeführt, der Nachhaltigkeitsfaktor ausgesetzt, das Hartz-System durch das Bürgergeld ersetzt. Mit dem Reformieren ist es wie im Film der seltsame Fall des Benjamin Button. Es läuft rückwärts. Bei Button mit dem Alter, hierzulande mit den Veränderungen. Aber nochmal zurück zur Allensbach-Studie. So sehr die Befragten dem Reformbedarf zustimmen, so wenig reformbereit sind sie. Längere Lebensarbeitszeit, geringere Renten, Abstriche bei der Gesundheitsversorgung, längere Wochenarbeitszeit, Einschränkung staatlicher Leistungen. In keinem Bereich findet sich eine relevante Mehrheit, die bereit ist, das zu akzeptieren. Nun ist Veränderung, die für den Einzelnen erst einmal Verzicht oder weniger bedeuten kann, nichts, das Hurra-Schreie auslöst. Erschreckend ist allerdings der Blick in die Zukunft, den die Allensbach-Umfrage offenbart. Roman Herzog schloss damals seine Rede mit dem Satz:
Glauben wir doch endlich wieder an uns selbst. Dann liegen die besten Jahre noch vor uns.
Heute stimmen fast 60% der Befragten diesem Satz nicht zu. Und auf diesen Pessimismus oder, um es mit den Herzog-Worten zu sagen, diese mentale Erstarrung trifft die jetzige Bundesregierung. Das ist hart, aber nicht chancenlos. Denn die Allensbach-Studie zeigt auch, es mangelt den Bürgern nicht an Erkenntnis der Reformnotwendigkeit und mit einer klaren Argumentation, einem klaren Plan ist für sie zumindest nachvollziehbar, dass gehandelt werden muss. Voraussetzung ist allerdings, einen solchen Plan zu haben. Was, wann, warum passiert? Auf das Was und Wann aber hat die jetzige Regierung keine Antwort. Die politisch Verantwortlichen in dieser wie auch den Vorgängerregierungen haben also zu der Reformunbereitschaft der Bürger entscheidend beigetragen. Erstens, sie sind der Versuchung erlegen, die Botschaft zu verbreiten, Veränderung gehe ohne Anstrengung und ohne Härten. Meister in diesem Erzählstil war Olaf Scholz, der zu Recht eine Zeitenwende konstatierte, aber dann mit seiner Koalition den Koalitionsvertrag abarbeitete, als sei nichts geschehen. Der von einem ökologischen Wirtschaftswunder sprach, während das Land die Rezession erlebte. Der von Karlsruhe den Haushalt um die Ohren gehauen bekam und plötzlich eine zweistellige Milliardenlücke schließen musste, den Bürgern aber erklärte, auf sie werde das keine Auswirkung haben. Und auch der Satz von Friedrich Merz, die Bürger sollen im Sommer spüren, dass sich langsam etwas zum Besseren verändert, dass es vorangeht, auch dieser Satz ist schlecht gealtert. Wenn erzählte Wirklichkeit und erlebte Wirklichkeit nicht zusammenpassen, dann führt das zu Vertrauensverlust. Und wem nicht vertraut wird, mit dem beschreitet man auch keinen steinigen Weg. Zweitens, wenn es dann doch die Bereitschaft gibt, über Härten zu sprechen, erschöpft sie sich in Feststellungen. Wenn der Kanzler sagt, wir können uns den Sozialstaat, wie er jetzt ist, in der jetzigen Lage nicht mehr leisten, dann ist das richtig. Aber es muss darauf auch etwas Konkretes folgen. Die Regierung allerdings hat sich für Kommissionen entschieden. Drittens, Voraussetzung für einen Reformkurs sind Regierungsparteien, die sich ihrer selbst sicher sind. Wir aber erleben derzeit mit CDU und SPD zwei Regierungsparteien, die hochnervös sind. Die SPD ist in der paradoxen Situation, bei der Bundestagswahl eine historische Niederlage erlitten zu haben und trotzdem in der Regierung zu sein. Sie hat einerseits den Anspruch, auf Augenhöhe mit der Union zu regieren und andererseits ist sie mit sich selbst beschäftigt und der Frage, wer sie eigentlich sein will. Und die CDU wiederum kämpft mit dem Widerspruch zwischen der Partei, die sie im Wahlkampf angekündigt hat zu sein, und der Partei, die sie in der Regierung tatsächlich ist. Um es mit Roman Herzog zusammenzufassen.
Wir sollten die Vernunft und Einsichtsfähigkeit unserer Mitbürger nicht unterschätzen, meine Damen und Herren. Wenn es um die großen Fragen geht, honorieren Sie einen klaren Kurs.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Live vor Publikum an Bord der Pioneer 2 spricht meine Kollegin Chelsea Speaker mit den Journalisten Katja Gloger und Georg Maskolo über die Fehler der deutschen Russlandpolitik.
Wir verbinden ja Putin so schnell und so intensiv mit Schröder. Aber die beiden hatten mit Schröder als Kanzler nur 5 Jahre miteinander zu tun. Merkel und Putin hatten 16 Jahre.
Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über einen aufsehenerregenden Aktienverkauf. Außerdem gedenken wir eines unsterblichen Mythos aus trüben Gewässern, der bis heute rätselhaft bleibt.
Das ist eine bittere Bilanz, vor der wir stehen. Und zu dieser bitteren Bilanz gehört auch die Fehleinschätzung, dass wir und auch ich gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2022 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen, moralischen Ruin hinnehmen würde, des Landes hinnehmen würde für seine imperialen Träume oder seinen imperialen Wahn.
So Frank-Walter Steinmeier kurz nach dem Einmarsch Putins in die Ukraine. Eine Abbitte im ZDF-Morgenmagazin dafür, dass er den Kreml-Chef gerade in seiner Zeit als Außenminister fatal unterschätzt hat. So wie auch seine damalige Chefin, Kanzlerin Angela Merkel. Seit bald 4 Jahren tobt die brutale Schlacht im Osten der Ukraine. Ein Ende ist nicht in Sicht. Laut UN sind alleine unter ukrainischen Zivilisten rund 15.000 Todesopfer zu beklagen. Aber wie konnte die Merkel-Regierung so blauäugig sein gegenüber Wladimir Putin und dessen Gefahrenpotenzial? Damit beschäftigen sich die beiden Journalisten Georg Maskolo und Katja Gloger in ihrem neuen Buch Das Versagen. Maskolo war unter anderem Spiegel-Chefredakteur. Katja Gloger berichtete lange Jahre für den Stern aus Moskau. Am Abend haben die beiden vor Publikum meiner Kollegin Chelsea Speaker auf der Pioneer 2 Rede und Antwort gestanden. Auszüge hören Sie jetzt.
Herzlich willkommen hier auf der Pioneer 2.
Hallo, schön. Vielen Dank.
Schön, dass Hallo, wir hier sein Abend. Dürfen. Danke. Nach mehr als 3,5 Jahren Krieg in der Ukraine haben wir, glaube ich, eine relativ realistische Vorstellung davon, wer dieser Wladimir Putin ist. Aber das sah vor ein paar Jahrzehnten auch ganz anders aus, als er an die Macht kam. Sein Aufstieg war mit ganz viel Hoffnung verbunden. Man dachte, sein Aufenthalt damals in Deutschland hat ihn freundlich gestimmt und dass er vielleicht wirklich ein Partner für Deutschland sein könnte auf dem Weg zu einer Demokratisierung des Landes, Russlands, und wirklich zu einer Integration Russlands in eine europäische Sicherheitsordnung. Und aus heutiger Perspektive wissen wir, dass das wahrscheinlich eine Fehleinschätzung gewesen ist. Wie kam es aber dazu, ganz ursprünglich.
Ja, lassen Sie mich mal mit einer ganz kleinen Zeitreise beginnen. Wir sind Ende der 90er Jahre. Boris Jelzin ist Präsident Russlands. Man sieht schon, das geht irgendwie mit ihm irgendwie nicht weiter. Alt, krank, Alkohol. Und dann sucht er Stück für Stück nach neuen Verbündeten, dann irgendwann auch nach einem Nachfolger. Und schon dieser Boris Jelzin findet diese Leute ausgerechnet im Kreis früherer KGB-Offiziere. Von denen werden viele Ministerpräsidenten, die allermeisten halten sich nicht lange. Aber einer hält durch und wird sogar Präsident. Und das ist Wladimir Putin. Als Wladimir Putin Präsident wird, Sie haben es gesagt, gibt es auf der einen Seite fast so einen Moment der Erleichterung. Da ist jemand, der ist jung, der ist voller Energie, der liebt Deutschland, der spricht die Sprache. Und man denkt, mit dem geht was. Das könnte gut funktionieren. Es gibt aber von Beginn an auch diejenigen, die ganz vorsichtig sind und sagen, jetzt wollen wir erst mal sehen, vergessen wir nicht die Herkunft dieses Wladimir Putin als KGB-Offizier und seien wir ein bisschen vorsichtig in der Frage, wie wir ihm eigentlich vertrauen und wie wir ihm begegnen. Und das ist interessant, weil es gibt von Beginn an die Optimisten, gerade auch in Deutschland im Regierungsapparat, die sagen, jawohl, auf den setzen wir. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, lass uns ganz vorsichtig sein. Als wir angefangen haben mit dieser Recherche und dann auch in die Akten eingestiegen sind, sind wir zum Beispiel gestoßen auf eine Notiz, die der erste hochrangige deutsche Diplomat, der überhaupt Wladimir Putin mal zu sehen bekommt, das ist bevor überhaupt Gerhard Schröder mit ihm spricht, was der am Ende dieses Besuches in seinem Notizbuch schreibt. Und er schreibt, harter, kalt entschlossener Operateur, mit dem möchte man nicht befreundet sein. Also es gibt von Beginn an diejenigen, die sagen, lass uns vorsichtig sein, lass uns natürlich gucken, dass wir mit Russland die bestmöglichen Beziehungen haben und ausprobieren, was geht. Aber lass uns vorsichtig im Umgang mit einem Menschen mit dieser Biografie sein.
Ich wollte auf einen Punkt zu sprechen kommen, was ich super interessant fand in dem Buch. Und zwar haben wahrscheinlich alle von uns diese historische Rede von Putin im Deutschen Bundestag 2001 noch vor Augen, wie er Deutsch gesprochen hat, die Themen, die er angesprochen hat.
Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Wie bekannt haben wir den Vertrag über das allgemeine Verbot von Atomtests, den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, die Konvention über das Verbot der biologischen Waffen sowie START-2-Abkommen ratifiziert.
Aber durch Ihre Recherche haben Sie herausgefunden, dass hinter den Kulissen viel mehr passiert ist, als das, was da im Bundestag zu sehen gewesen ist bei dieser Rede. Was haben Sie da herausgefunden?
Ja, das ist eine ganz spannende Episode, vor allen Dingen, wenn man sich die Frage vorlegt, gab es den anderen Putin, an den wir ja auch lange glauben wollten? 2001 kommt Wladimir Putin zwei Wochen nach 9/11, der Kontext ist wichtig, kommt nach Berlin zum Staatsbesuch. Die russische Seite hatte darum gebeten, dass Wladimir Putin eine Rede im Bundestag halten dürfe. Die Bundestagsverwaltung hat dies abgelehnt. Denn die Ehre einer Rede eines ausländischen Staatsoberhauptes vor dem Bundestag wird nur sehr selten und sehr wenigen gewährt. Wladimir Putin gehörte zu diesem Zeitpunkt nicht dazu. Es ging über Monate hin und her. Am Ende intervenierte das Kanzleramt, der Kanzler persönlich, und setzte durch, dass diese Rede gehalten werden dürfe. Diese Erlaubnis verband die Bundestagsverwaltung mit zwei konkreten Bedingungen. Darauf spielen Sie wahrscheinlich an, Scherzi. Die eine dieser Bedingungen war, dass ein Großteil dieser Rede bitte auf Deutsch gehalten werden müsse. Die zweite Bedingung war ein Treffen Putins mit Abgeordneten des Auswärtigen Ausschusses, zu denen damals auch Friedrich Merz gehörte, um sich Fragen zu stellen nach der innenpolitischen Entwicklung in Russland, Stichwort Menschenrechte, Stichwort Tschetschenienkrieg, aber auch sein Stichwort der gemeinsame Kampf gegen den Terror nach 9/11. Also unser Bild, was wir lange hatten, was ehrlich gesagt auch ich lange Zeit hatte, dass da ein Präsident kommt und sagt, ich will jetzt eine Rede halten und ich möchte sie gerne auf Deutsch halten, Kant, Schiller, Goethe, irgendwie all das, was uns so miteinander verbindet und was ja auch unsere romantische russische Seele so sehr zum Klingen bringt, das war offensichtlich nicht so. Wenn man noch ein bisschen weiter in die Akten steigt und mit damals Beteiligten spricht, dann kommt heraus, dass wesentliche Gedanken zu dieser als ja so historisch empfundenen Rede, dass die von Deutschen vorgedacht wurden. Einer dieser Gesprächspartner für den Kreml, auch für Putin selbst, war Horst Telschick, lange Jahre außenpolitischer Berater von Kanzler Kohl, Verhandler der deutschen Einheit. Von Horst Telschick, so hat er es uns im Gespräch auch gesagt, stammt der Satz, den Putin dann im Bundestag benutzte, Russland ist ein freundliches europäisches Land. Und der zweite Gedankengeber, Stichwortgeber, wenn man es so sagen darf, war der industrielle Manager, Chef Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, Mr. Russland, nannte man ihn damals schon, Klaus Mangold, der eigens nach Moskau fuhr, um die wirtschaftliche Seite dieser Rede zu beleuchten. Wenn man es also ein klein bisschen überspitzt formulieren will, dann haben sich die Deutschen Teile dieser Hoffnungsrede irgendwie auch noch selbst geschrieben.
Also ich fand das, als ich das gelesen habe, war ich sehr überrascht, weil das ist wirklich, wie Sie sagen, ein Moment, wo man dachte, ach, da kommt ein Europäer im Herzen und strebt eine Partnerschaft mit dem Rest Europas an. Und scheinbar ist es viel mehr Schein als Sein gewesen damals. Und auch eine kleine Manipulation, wenn man so will.
Naja, das würde ja heute unter guter PR laufen wahrscheinlich, ne? Also es ist, kann man ja so aus Putins Sicht irgendwie durchaus nachvollziehen. Wenn ich noch einmal den Bogen schlagen darf zu Angela Merkel. Wir verbinden ja Putin so schnell und so intensiv mit Schröder, aus Gründen, die wir alle kennen. Aber die beiden hatten mit Schröder als Kanzler nur 5 Jahre miteinander zu tun. Also mit Schröder in einer offiziellen so einer Regierungsfunktion. Merkel und Putin hatten 16 Jahre miteinander zu tun, die gesamte Amtszeit von Angela Merkel. Und auch unter Merkel war Russland bzw. Putin-Politik war Chefinnensache. Also sie hat sozusagen die Linien vorgegeben, sie hat die Gespräche geführt und es war offensichtlich so, dass sie in der Art, in der sie Politik gemacht hat, sondern den steten Dialog, das stete Gespräch, das Verhandeln bis zur Erschöpfung, nächtelang, immer wieder, auch in den kleinsten Details, irgendwie kenntnisreich dabei, um die andere Seite zu Kompromissen zu bringen. Immer wieder und immer wieder. Und das war offensichtlich das Bemühen, auch das Kalkül, dass man Wladimir Putin auf diese Weise zu einem pragmatischen, rationalen und am Ende auch an wirtschaftlichen Interessen, an Profit interessierten Entscheidungen zu bringen. Dass Wladimir Putin aber eine ganz andere Gleichung aufgemacht hat, ist dabei dann offensichtlich verloren gegangen.
Das ganze Gespräch in voller Länge hören Sie auf thepioneer.de oder in der App. Danke für Ihre Unterstützung. Der amerikanische Kommunikationstheoretiker Kenneth Burke hat einmal gesagt, Geschichten sind die Ausrüstung fürs Leben. Diese Worte sind zeitlos und aktueller denn je, auch online. Auf LinkedIn geht es längst nicht nur um Projekte, sondern um Ideen und das richtige Storytelling für die richtige Selbstdarstellung. So wie bei Lara Sophie Botor. Sie ist eine der großen Stimmen auf LinkedIn. Global Tech Influencerin mit rund 380.000 Followern. Und mit einer Geschichte über ihren Großvater ging sie viral.
Er fragte mich, Lara, wie bist du denn hierher gekommen? Ich war mit Carsharing. Also fragte er, was ist Carsharing? Ich erklärte es ihm, was hinter der Technologie steckt. Und genau da wurde mir klar, wir müssen Tech einfach besser übersetzen. Ich habe diese Geschichte auf LinkedIn geteilt und der Post ging viral. 350.000 Menschen haben uns gesehen.
Technologie verständlich machen durch die richtige Geschichte. Wie das auch für Sie und Ihr Unternehmen geht, auch jenseits von Tech, das zeigt Ihnen Lara Sophie Botor am 28. November beim LinkedIn Playbook Bootcamp an Bord der Pioneer 2. Sie lernen das Grundhandwerk für das richtige Posting, damit Sie mit Ihrer Botschaft durchdringen. Alle Infos zu Tickets und zum ganzen Programm gibt's in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt ein großer Aktienverkauf des Tech-Konzerns Softbank für Aufsehen. Alle Infos hat unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, der japanische Tech-Konzern Softbank hat seine gesamten Anteile am Chip-Giganten Nvidia verkauft. Insgesamt 32,1 Millionen Aktien für rund 5,8 Milliarden Dollar. Und auch ein Teil der Beteiligung an T-Mobile wurde zu Geld gemacht. Zusätzlich gab es auch eine hohe Kreditaufnahme auf die ARM-Beteiligung, um jetzt, wie es heißt, Liquidität für neue Zukunftswetten zu schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei ein Mega-Investment von über 22 Milliarden Dollar in OpenAI, mit dem Softbank seine KI-Offensive massiv ausbaut. Auch weitere Milliardensummen etwa für die Übernahme des Chip-Designers Ampere und neue Projekte rund um KI-Rechenzentren stehen schon bereit. Die Nachricht kam tatsächlich aber überraschend für die Anleger, weil Nvidia immer noch als der große Gewinner des KI-Booms gilt und neue Rekorde feiert. Trotzdem ist der Verkauf laut Softbank keine Absage an KI, sondern Teil einer aggressiven Strategie, noch stärker direkt in die nächste KI-Generation zu investieren. An der Börse rutschte die Nvidia-Aktie über 3% ab. Auch andere Tech-Werte gerieten kurzfristig unter Druck, weil Anleger das natürlich jetzt so interpretieren, dass Nvidia langsam vom KI-Thron runtergeschubst werden könnte, Dagmar.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Dass manche Rätsel einfach nicht zu knacken sind, wie im Falle des Loch Ness-Monsters. Das Loch Ness-Monster oder Nessie-Mythos erzählt die Legende eines Seeungeheuers, das im tiefen schottischen Loch Ness leben soll. Schon seit dem 7. Jahrhundert gibt es Berichte über Sichtungen in den dunklen Gewässern des Ness. Der früheste schriftliche Bericht stammt von Missionar Columba aus dem Jahr 565. Er berichtete, dass ein großes Wesen mit langem Hals, mehreren Höckern und Flossen einen Mann am Fluss Ness getötet habe. Und das erste Foto von Nessie, das hat Fabrikarbeiter Hugh Gray an diesem Tag im Jahr 1933 geschossen. Er war auf dem Heimweg von der Kirche, spazierte am Ostufer des Sees entlang, als er ein ungewöhnliches Objekt im Wasser entdeckte. Und er fotografierte es. Das Schwarz-Weiß-Foto ist verschwommen und zeigt eine langgezogene Form, die aus dem Wasser ragt. Manche meinen, sie sehen eine Flosse oder einen Rücken. Andere glauben, es sei ein Kopf auf der rechten Seite zu erkennen. Interessanterweise scheint das Wasser teils durch das Objekt hindurch, was das Bild rätselhaft macht und schwer zu deuten. Gray war zwar der Erste, aber keineswegs der Letzte mit solchen unscharfen Beweisstücken. Sein Foto wurde in Zeitungen abgedrückt und löste einen wahren Medienrummel aus. Doch schon damals gab es Skeptiker. Viele glaubten, es handle sich eher um Grays Hund, der mit einem Stock im Maul durch das Wasser schwimmt, oder um einen Vogel oder Otter. Und auch in Berlin ist es ja schon vorgekommen, dass das Foto einer vermeintlich entlaufenen Löwin eine ganze Region in Aufruhr versetzte und sich am Ende herausstellte, die Löwin war ein Wildschwein. Bei Nessie ist das nicht so eindeutig. Oder wie man im Englischen so schön sagt, sometimes the best puzzles are left unsolved. In Berlin jedenfalls kam man nach der Löwenentwarnung wieder zur Ruhe. Und auch die echten Löwen, sie schieben im Dschungel eher eine ruhige Kugel. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.